Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Der Predigttext stammt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 11. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort hingekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Normalerweise würde der Predigttext an dieser Stelle enden. Ich habe dann aber mal weitergelesen und auch aus aktuellem Anlass bin ich der Meinung, man muss da unbedingt weiterlesen. Da heißt es, in diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Und da steckt das Ganze drin, was mit dem Lichtsein, Kind des Lichtsein zu tun hat. Ich gehe dem Ganzen jetzt mal nach und nehme da uns mit auf eine kleine Reise, so eine Art Fußmarsch durch diesen Text mit verschiedenen Punkten. Zum Beispiel so der erste, Gott schenkt Gnade. Und dann wird gesagt, dass das Evangelium weitergesagt wird. Kommen wir gleich mal zu diesem ersten Punkt. Gott schenkt Gnade, das ist eigentlich so was Selbstverständliches. Das singen wir ja immer zu Weihnachten. Da fängt es ja dann schon an mit der Gnade, oder? Irrtum. Der Wortstamm dieses Wortes ist immer ein Hinweis darauf, dass wir in einer sehr ungnädigen Welt leben. Und auch alle Weihnachtslieder nehmen das mit in den Blick. In der Dunkelheit kommt das Licht, da kommt es wieder. Die Kinder des Lichts leuchten da, wo es dunkel ist. Und auch von der Tatsache her, warum braucht ein Mensch Gnade? Weil er vor Gericht steht, weil es einen Schuldspruch gibt. Deswegen brauchen wir Gnade. Und so ist das eben auch mit dieser Jahreslosung, die auch immer so freundlich daherkommt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja, warum muss denn Gott barmherzig sein? Weil wir es nicht sind. Und weil unsere ganze Welt überhaupt nicht barmherzig ist. Unsere Welt ist eher so wie in diesem zitierten Liedtext. Sie fahren alle dran vorbei. Da mag ein Unfall passiert sein, das geht mich nichts an. Und Gott macht es anders. Gott kommt auf uns zu. Und so ist es auch mit der Gnade vor dem Gericht letztendlich. Man kann sich Gnade nicht verdienen. Wir können nicht einfach uns anstrengen und meinen, dann kommt Gott mit seiner Gnade. Diese Verurteilung, die ist da. Sie gilt. Und es gibt keine Rechnung, die wir aufmachen könnten, um zu unseren Gunsten das Ganze umzukehren. Und da habe ich gelernt in meiner Zeit, wo ich in einer lutherischen Gemeinde war, dass das im Grunde schon der Anfang ist, wo alles umkippt und Licht wird und hell wird. Da hieß es nämlich in der Liturgie, also hat Gott sich unser erbarmt. Das verändert alles. Das ist der Anfang. Zuvor ein Schuldbekenntnis und dann kommt das Erbarmen. Und das, denke ich, das ist auch bei allen Hungersnöten und bei allen Katastrophen, die in dieser Welt geschehen, immer wieder neu zu bedenken. Es gibt da einen Kernsatz, der das beleuchtet. Die Menschen gedachten, es böse zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das ist aus dieser Josefs Geschichte zu lernen. 1. Mose 50 steht dieser Vers. Ich lese nochmal. Ihr hattet böse wider mich im Sinne, sagt der Josef. Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und so ein großes Volk geht es hier auch in der Apostelgeschichte. Das ist nämlich die weltweite Christenheit, die Gemeinde Jesu, um die es geht. Und die breitet sich aus. Wenn wir an Ausbreiten denken, dann denken wir immer hier, so, ne? So geht's lang. Und das wird dann immer besser. Aber wenn wir die Apostelgeschichte genau lesen und wenn wir auch die Weltgeschichte genau lesen, sehen wir, dass es immer so geht. Warum ist das so? Weil es nicht an die Menschen gebunden ist. Gott kann in den größten Katastrophen Gnadengeschichte schreiben. Gott kann in der tiefsten Dunkelheit sein Licht leuchten lassen. Das ist so. Und so ist es auch hier gewesen. Die Menschen schlagen sich die Köpfe ein. Sie töten die Andersgläubigen. Es kommt viel Not über die junge Gemeinde in Jerusalem. Aber gerade dadurch wird die Gemeinde nach außen ausstrahlen. Da gehen die Leute nach außen und sprechen über ihren Glauben. Das ist vielleicht auch ganz natürlich, wenn jemand aus der Fremde kommt, dass er dann eine Geschichte zu erzählen hat. Warum bist du hier? Ja, weil die uns verfolgen. Ja, warum verfolgen sie dich? Und schon ist man bei Jesus. Und damals ging diese Welle, bis in die nächste Großstadt Antiochien, damals drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Und diese verfolgten Jesus-Leute, sie gehen zunächst einmal dahin, wo sie verstanden werden, wo über den Messias gesprochen werden kann. Und das ist die jüdische Synagoge. Damals hatten sich übrigens schon sehr viele Juden dort angesiedelt. Man spricht so von ungefähr 10% Bevölkerung Antiochien, dass die jüdisch war. Und das ist eine ganze Menge. Es gab ja aber nicht nur die Juden, die sozusagen vom Stamm her dazu gehörten, sondern es gab auch viele Interessierte, die Gottesfürchtigen. Die gehörten auch dazu. Also fielen diese anderen Juden aus Jerusalem nicht auf. Aber es waren ja nicht nur Juden, es waren ja auch welche, die nicht aus Jerusalem kamen. Wir haben es gehört, aus Kyrene, das ist Nordafrika, aus Zypern. Das waren Griechisch Sprechende. Die konnten sich mit anderen verständigen auf Griechisch. Und worüber reden die Leute? Sie reden von Jesus. Im griechischen Wort steht hier, also im griechischen Text steht das Wort evangelisieren. Evangelisieren, das ist gleich sowas von oben herab manchmal, ne? Aber das geht auch ganz von unten herab. Ich habe das erlebt bei unserer Aktion damals mit den Smarts von ProChrist. Da sind Evangelisationen draußen auf dem Marktplatz gewesen. Da hat sich sogar einer, glaube ich, taufen lassen auf dem Brunnen, da am Brunnen. Also das war ganz niederschwellig. Da war keine Veranstaltung, da waren Menschen. Das ist das einfache Evangelium. Ich glaube, wir brauchen das wieder. Wir müssen noch mal neu nachdenken. Wie geht das eigentlich? Dieser Mann, den man da sieht, das ist der Fritz Schwarz, war früher Superintendent bis zu seinem Tod im Ruhrgebiet in Herne. Da habe ich meinen Zivildienst gemacht. Ich habe ihn nicht mehr persönlich erlebt. Aber er hat eine interessante Entdeckung gemacht, nämlich das einfache Evangelium besteht aus drei Kreisen. Das erste ist Jesus. Da ist Jesus. Wie ihn uns die Heilige Schrift bezeugt. Er hat für uns gelebt, für uns ist er gestorben und auferstanden. Jesus ist die letzte verbindliche Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Gott hat alles für uns getan, jetzt sind wir dran. Und manche Evangelisation, die hört an dieser Stelle auf, aber Fritz Schwarz nicht. Fritz Schwarz geht einen Schritt weiter. Er spricht jetzt ganz intensiv vom Menschen. Was uns alle miteinander verbindet, das ist das eine. Der Mensch ist Sünder. Und Vergebung der Sünden kann von uns nicht verdient werden. Sie ist Geschenk. Ein Geschenk kann nur angenommen werden. Wer dieses Geschenk Gottes annimmt und Jesus konkurrenzlos wichtig in seinem Leben werden lässt, der ist Christ geworden. Auch da könnte man sagen, da steckt wahnsinnig viel drin. Aber auch dann gibt es noch den dritten Kreis. Und ich glaube, der ist für uns heute ganz wichtig. Der Christ wird sich zusammenschließen mit den Menschen, denen Jesus ebenfalls konkurrenzlos wichtig ist. in dieser Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, im gemeinsamen Hören und Beten, Feiern und Arbeiten, wird er es im Leben und Sterben darauf ankommen lassen können. Er steht auf festem Grund. Und nun wiederholen sich die drei Kreise noch einmal. Gott liebt mich, Gott liebt die Gemeinde, Gott liebt die Welt. So weit geht das. Das ist das einfache Evangelium, das ist nicht das Schwierige. Das Einfache ist das Einladende. Nehmen wir noch mal einen Punkt, der an dieser Stelle sehr oft kommt und sagt, ja, wir haben aber nicht die Evangelisten. Uns wird gar nicht berichtet, was das für Evangelisten waren, die da nach Antiochien gegangen sind. Es werden keine Namen genannt. Das finde ich sehr auffällig. Wir schauen immer auf die Besonderen, Begabten, Beauftragten und was weiß ich alles. Es geht ganz um das schlichte Erzählen. Und dann gewinnen Menschen ein Interesse. Ich habe das manchmal auch erlebt, auch jetzt wieder beim Impfzentrum gibt es ab und zu mal, es ist nicht jeden Tag so, aber es gibt ab und zu Gespräche so über den Tellerrand von Kollege zu Kollegin oder Kollege. Es ist manchmal interessant, was die Leute wissen wollen, wenn man sagt, man ist Theologe, man ist Pastor gewesen und macht jetzt diese Arbeit. Aber das ist ja auch nur das Allereinfachste, Interesse zu wecken. Es geht nicht um den genialen Verkündigungseinfall, sondern es geht um etwas, wo die Menschen damals auch Vertrauen hatten, nämlich, dass Gott dabei ist. Jesus in meinem Haus, wir haben es gerade gesungen, auch der Notenständer ist hier im Haus. Die Hand Gottes heißt es hier. Das ist jetzt nicht die von Maradona, sondern das ist jetzt die Hand Gottes. Das heißt, es ist nicht die Hand des Menschen. Nicht der Mensch hat sich da abgemüht und wer weiß was gemacht, sondern Gott hat das Gelingen geschenkt, dass die Menschen hören und gehorchen wollen. Und die Menschen, sie sind letztendlich die Werkzeuge. Ja, man kann vielleicht sogar sagen, ohne diese Hand Gottes ist alles umsonst. Vielleicht muss man sich gar nicht so aufregen, dass die Kirche oder die Christen in dieser Welt eine so schwache Stimme haben. Vielleicht müssen wir einfach viel mehr vertrauen auf diese Hand Gottes, nicht auf die Christen. Jesus sagt selbst in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja, die Frucht des Lichts. Denn ohne mich, geht es da weiter, könnt ihr nichts tun. Ich habe das manchmal so gehört, so wie so ein Gerichtswort. Aber es ist eine Einladung. Wer in mir bleibt, darum geht es. Und das ist auch das Thema hier. Das heißt also, die Menschen, die mögen vielleicht irgendwas von Jesus hören und erfahren, aber dass es von hier bis zum Herzen geht, das ist nicht in der Hand des Menschen, das ist die Hand Gottes. Man könnte auch sagen, es ist ein Privileg des Heiligen Geistes. Und das entlastet auch. Und dann kommt ein interessanter Punkt hinzu. Das Ganze verläuft sich nicht so im Sande wie so eine Welle, die dann irgendwann wieder trockenen Sand hinterlässt, sondern da gibt es eine Rückmeldung. Das kriegen die Christen in Jerusalem mit. Das finde ich ganz spannend bei diesen damaligen Kommunikationsmethoden, dass sie da überhaupt was von erfahren haben. Das waren ja schließlich Geflüchtete, die hatten ja eigentlich alle Zelte abgebrochen. Und da merke ich wieder eine Besonderheit, was die Gemeinde Jesu bedeutet. Das ist diese geschwisterliche Verbundenheit, die wir vielleicht im Augenblick auch durch die Sitzordnung gar nicht so sehr merken. Aber es ist, ja, das ist keine Konferenzsitzordnung, sondern das ist eine Geschwistergesitzordnung. Darum geht es. Und ich glaube, das ist auch ganz typisch für Gott, dass so eine Neubelebung nicht verborgen ist. Wenn etwas Neues entsteht, das spricht sich rum. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Also wir haben jetzt hier verschiedene Akteure ja schon gehört. Also diese anonymen Missionare gibt es dann auf der einen Seite, dann gibt es die Hand Gottes. Und jetzt kommt noch die Gemeinde von Jerusalem. Ja, die Gemeinde von Jerusalem, was machen die wohl? Die sitzen da so und sagen, ja, ist schon schön. Ist ja auch mal nicht so schlecht, dass mal wieder was Gutes passiert. Ich glaube, das ist so unsere heutige Haltung manchmal. Nee, die machen was ganz anderes. Die schicken jemanden, der soll sich das mal genauer angucken. Da frage ich mich manchmal, machen wir das noch? Senden wir Leute mal irgendwo hin? Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren, da sind alle möglichen Leute in die USA geflogen, weil es da Willow Creek gegeben hat. Und die haben dann auch Leute hingeschickt und haben gedacht, lass doch mal gucken, vielleicht können wir da noch was lernen. Das ist eine Möglichkeit, aber hier geht es um was ganz anderes. Hier geht es um das Verbundensein, sich zu verbinden mit diesen Menschen. Von Jerusalem nach Antiochien, ausgestreckte Hände. Da haben sie einen Menschen, der passt dazu. Das ist der Barnabas. Der Barnabas, das ist, hier heißt es auch wieder, Barnabas aber ging. Das ist dann etwas später, aber hier, Barnabas ist es der Geher, das ist der Verbindungsschaffer. Es wird von ihm berichtet, schon ganz früh in Kapitel 4 der Apostelgeschichte, da hat er einen Acker verkauft und hat das Geld den Aposteln zu Füßen gelegt. Das sind so alles so griffige Beschreibungen irgendwo in der Apostelgeschichte. Da kann man sich so eine richtige Szene vorstellen. Er verbeugt sich und legt das Geld von seinem Ersparten, also das ist ja sozusagen eine Rücklage, das ist eine Rentenversicherung, die gibt er den Leuten. Und diese Leute, diese Apostel, die schicken jetzt Barnabas hin. Er kommt aus Zypern, muss man dazu wissen. Und von Zypern war ja schon die Rede. Also er hat wahrscheinlich den richtigen Slang, um mit den Leuten zu reden. Und nun, was macht Barnabas als erstes? Es ist ja fast wie bei Cäsar. Der kam, sah die Gnade Gottes und freute sich. Drei Dinge. Er kommt, er sieht und er freut sich. Würde ich das auch tun? Ich gehe irgendwo hin und sehe, Mensch, die sind ja viel erfolgreicher als bei mir zu Hause. Da ärgere ich mich doch eher, oder? Oder bin irgendwie, schäme mich vielleicht sogar ein bisschen dafür, dass ich es nicht war, der so klug war, von Jesus zu reden. Nein, das ist überhaupt nicht, sondern das Mitfreuen, das ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Das ist ja dieser Mann der ausgestreckten Hand scheinbar. Und er sieht nicht nur wie Cäsar, der kam, sah und siegte, sondern er sieht die Gnade Gottes. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, die Gnade Gottes ist jetzt nicht so das Sahnehäubchen, was wir immer mal brauchen, damit das Leben noch schöner leuchtet, sondern die Gnade ist das Grundlegende. Und ich würde mal sagen, hier sieht er die verändernde Gnade, dass Menschen durch die Gnade Gottes nicht dieselben geblieben sind, sondern einen neuen Weg eingeschlagen haben mit Jesus. Und darüber kann man sich freuen. Und er freut sich nicht nur und feiert mit ihnen, sondern dann kommt noch etwas, was uns vielleicht auch fremd ist. Er ermahnt sie. Nach der Freude kommt die Ermahnung. Wie kommt das? Es ist eigentlich, liegt das an unserem eingeschränkten Verständnis, glaube ich, weil Ermahnung bei uns immer so was Negatives hat. So der Zeigefinger, so. Ne? Du. Ich komme dir da gleich rüber. Nein. Es geht beim Ermahnen um Ermuntern. Ermahnung ist, ich fordere heraus. Und ich lasse mich auch herausfordern. Ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum wir das so als Christen nicht mehr so oft machen. Man spricht heute so von Challenge. Jetzt gab es eine schöne Talkshow im Fernsehen, da hatte auch irgendwer erzählt, so von wegen Challenge, ja, da machen wir eine Challenge draus. Und dann fragte der Moderator, ja, und wann ist das zu Ende? Da kam als Antwort, gar nicht. Das ist ja gerade die Challenge. Ja? Wir lassen uns herausfordern, wir bleiben dran und dann wird was draus. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir neu lernen können. Denn hier geht es nicht um eine Aktion, sondern bei Barnabas geht es um den Entschluss des Herzens. Er ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn zu bleiben. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, er ermahnte mit ganzem Herzen, dem Herrn treu zu bleiben. Das ist wirklich eine Challenge, die nicht aufhört. Die kann höchstens Jesus selber beenden, diese Challenge, diese Herausforderung. Also ich persönlich brauche sowas. Ich bin nicht immer auf 130 oder sowas. Ich bin manchmal auch auf minus 30, was meinen Glauben angeht. Da brauche ich jemanden, der mir mal so richtig vors Schienbein tritt im freundlichen Sinne und sagt, mein Lieber, wie schaut's? Hast du Lust? Und ich glaube, das ist das Tolle. Früher sprach man von diesem Strohfeuerglauben, dass da etwas ganz toll ist und lodert und wer weiß, wie eine Ausstrahlung hat von Licht in der Welt. Und dann kommt man nach zwei Wochen hin und dann sagen alle, ja, wovon redest du eigentlich? Wir haben uns längst mit anderen Sachen beschäftigt. Das ist unsere Gefahr. Das muss nicht nach zwei Wochen sein, das kann auch nach 20 Jahren sein. Aber es wäre schade, wenn wir alle nur Strohfeuer wären. Strohfeuer geht auch von alleine aus, da brauche ich noch nicht mal eine Feuerwehr schicken. Aber es geht um dieses Leuchten, was auf die Länge hin ein Signal gibt. Barnabas ermahnt, bleibt, es soll sich erweisen, dass Gott dahinter steckt, was da passiert. Paulus hat es später einer Gemeinde ganz ähnlich beschrieben, dass sie nicht einfach das, was sie im Geist angefangen haben, also im Glauben, der nur von Gott kommt, dann im eigenen Saft, im Fleisch vollenden wollen. Das klappt nicht. Das heißt auch nicht, dass ich mit meinen eigenen Vorsätzen irgendwo durchkomme. Das klappt auch nicht. Dass ich mir meinen Terminkalender irgendwie rot markiere. Vielleicht klappt das ein paar. Es muss um was ganz anderes gehen. Und das ist dieses Geheimnis. Ist der Glaube eine Verstehenssache, dass ich immer sage, ja, ich habe es verstanden. Und dann gehe ich in den nächsten Raum und dann sage ich, ja, was war es eigentlich? Oder ist es wirklich das Herz, wo mir die Stimme schon fast wird? Also bleib dabei. Und dieser Barnabas, das ist ja auch ein spezieller Mensch. Der heißt ja nicht nur Barnabas, der heißt ja eigentlich Josef. Aber die Gemeinde, die nennt ihn Barnabas. Und das wird dann übersetzt von Lukas mit Sohn des Trostes. Sohn der Ermahnung, könnte man auch vielleicht sagen. Sohn des Trostes. Was bedeutet das? Er wird hier beschrieben an der Stelle, er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens. Ich habe das ja neulich schon mal erzählt mit dem Glas. Ne? Also voll heiligen Geistes, das ist sozusagen das volle Glas, wo nicht nochmal irgendwelche Zusatzstoffe reinpassen. Das geht gar nicht. Das Glas ist voll und fertig. Ja? Und so ist es auch mit dem Thema geistlich. Ich kann das nicht steigern. Geistlich kann man nicht mehr werden. Geistlich Herr oder am geistlichsten, das geht gar nicht. Aber was hier steht, eine Bewährung, das geht. Ein bewährter Mann. Es ist nicht einer, der aus sich heraus so ein Typ ist, so ein Charismatiker, sagt man, glaube ich, auch. Ne? So, sondern er ist ein Mensch, der durchdrungen ist. Er macht Erfahrungen und dadurch bewährt er sich. Und das bewirkt auch gar nichts Spektakuläres, sondern bei ihm ist das so, dass er die Gabe des Seelsorgers bekommen hat. Er hatte ein Herz für hoffnungslose Fälle vielleicht. Oder er sah etwas in dem Menschen, mit dem er zu tun hatte, das, was noch gar nicht da war, aber was Gott in diesem Menschen tun könnte. Gehen wir so miteinander um? Eine große Menge wurde für den Herrn gewonnen, wird hier beschrieben. Eine große Menge. Und genau in diesem Moment könnte sich ja der Barnabas jetzt hinsetzen, sich auf den Lorbeeren ausruhen, aber er kommt auf einen erstaunlichen Punkt und das ist das jetzt hier. Barnabas ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Ja, warum eigentlich? Er sucht eine Ergänzung. Dieser Paulus, wenn man ihn jetzt in der Apostelgeschichte verfolgt, der ist jetzt seit etlichen Kapiteln, also seit Kapitel 9, ist er gar nicht mehr dabei. Jetzt taucht er plötzlich auf, aber so einfach ist das nicht. Denn es heißt hier ausdrücklich, er suchte Paulus. Paulus ist nach Tarsus gegangen, das ist in der heutigen Türkei. Da konnte er ja nicht im Telefonbuch irgendwie gucken oder im Internet. Er musste da wahrscheinlich schon irgendwie nachfragen und vielleicht sogar von Tür zu Tür gehen. Also der Barnabas hat es sich nicht leicht gemacht. Und er geht auch nicht irgendwen anders schicken, sondern das ist sein Ding. Eigentlich müsste doch so ein Seelsorger jetzt bei der Gemeinde bleiben. Nein, er holte Paulus. Wie ein verlorenes Schaf. Man hat überlegt, was hat dieser Paulus wohl gemacht zwischen Kapitel 9 und Kapitel 11? Da gibt es verschiedene Thesen. Also die einen sagen, er ist nach Hause gegangen, um dort, wie man das jetzt auch manchen jungen Christen so sagt, in seiner Familie den neuen Glauben zu bewähren. Das ist eine schöne Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, nein, der Paulus, das ist ja ein studierter Mann, der musste da noch mal mehr nachlesen noch. Sonst konnte er den Job ja gar nicht machen hinterher. Also der hat dann Bibel gelesen. Und wieder andere sagen, nee, der hat jetzt missioniert. Der ist so als Selbstläufer dahin und hat gesagt, so jetzt erzähle ich euch was von Jesus. Wie es auch sei, auf jeden Fall ist das Entscheidende für den weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, dass jetzt Barnabas kommt und den Paulus holt. Der Paulus wird nicht weitergeschickt von sich aus, sondern er muss geholt werden. Und Barnabas, ich glaube, das ist auch eine Fähigkeit, die wir brauchen. Er hat gemerkt, ich komme hier alleine mit diesen vielen Leuten gar nicht weiter. Ich brauche da jemand. Ich fühle mich jetzt überfordert vielleicht sogar. Und das finde ich das Tolle, dass die Bibel voll ist von solchen Beispielen. Aus der Perspektive des Paulus gesehen ist es sogar noch besser, weil der war ja schon, wie sagt man, er war bekehrt, er war gelehrt, aber er war nicht begehrt. Und jetzt kommt dieser Ruf aus der Stille quasi, eine neue Berufung, wie Paulus das später nochmal erlebt dann durch diesen Mann aus Makedonien, den er da im Traum oder in einer Vision sieht. komm herüber und hilf uns. So ungefähr ist das jetzt auch. Jetzt geht er nach Antiochien, jetzt geht er mit. Also so ist das manchmal. Da geht man irgendwo mit und landet da, wo man gar nicht unbedingt hin wollte. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen für uns alle, dass es nicht darum geht, jetzt eine Wahnsinnsberufung nach hinter den Südpol. Sondern es kann auch sein, dass es ein paar Häuser weiter ist. Kann auch ein paar Länder weiter sein, das ist ganz egal. Aber Jesus ist dabei. Als Barnabas Paulus gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochien. Und dann passierte etwas. Sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und unterwiesen eine große Menge, also lehren. Ne? Sie lehrten, das waren Glaubenskurse für Erwachsene, für Fortgeschrittene. Eigentlich sagt man ja so, naja, die sollen mal so ein paar Jahre am Gottesdienst teilnehmen und dann können wir immer noch mal so ein Angebot machen. Nee, die fangen gleich damit an. Die machen gleich ein Jahr lang Power, Bibelschule. Und das hat eine Wirkung, wie sie sonst nirgendwo berichtet wird. Dann heißt es nämlich, die Jünger Jesu werden Christen genannt in Antiochien. Zuerst dort und nirgendwo sonst. Das mag ein Begriff sein, der von den Außenstehenden an die Christen gerichtet wird. Aber wir haben ihn zu unserem Begriff gemacht. Seit 2000 Jahren fast schon benennen wir uns so, wie die Leute damals in Antiochien genannt wurden. Man hat mal versucht herauszufinden, wo kommt diese Begrifflichkeit her, das ist ja Christianoi im Griechischen, da steckt Christus drin. Und das ist so ähnlich wie, wenn man sagt, das sind Christusleute, die Christianer sozusagen. Und ein schlauer Mensch hat festgestellt, das kann man ja eigentlich nur sagen, wenn in Antiochien Jesus wirklich im Zentrum gestanden hat. Also eigentlich ist es ein Wertzeichen, wenn man als Christ bezeichnet wird. Man kann sich als Katholik bezeichnen, man kann sich als Protestant bezeichnen, man kann sich auch als Gemeinschaftschrist bezeichnen, aber wenn man nur als Christ bezeichnet wird, das ist eine besondere Herausforderung. Das ist ein besonderes Lob, glaube ich. Ich muss dran denken an die Märtyrer, die auch bis zuletzt darauf beharrt haben, ja, wir sind Christen. Und die Römer haben die Leute deswegen auch vor die Löwen geschickt. Das war ihre Anklage, die Christen vor die Löwen. Der Christenname ist zu einem Ehrennamen geworden. Im Zentrum des Glaubens steht Jesus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt hinten dran. Es erweist sich nämlich der Jesusglaube nicht einfach darin, dass man einmal angefangen hat, an Jesus zu glauben, sondern er erweist sich jetzt wieder in der Rückwirkung. Jetzt kommen nämlich diese Hiobsbotschaften, sagt man ja auch. Da wird eine Hungersnot entstehen. Das ist eine sehr interessante Sache, dass von dieser Hungersnot nicht nur hier berichtet wird, sondern sie wird auch von drei weiteren antiken Schriftstellern berichtet. Zeit des Kaisers Claudius, 45 nach Christus, das war etwa 15 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und in Jerusalem war es damals so schlimm, dass Flavius Josephus, der Schriftsteller, sagt, dass dort auch viele verhungert sind. Also es ist nicht einfach nur eine Geschichte, wo um Spenden gebeten wurde, weil es irgendwo nicht reichte, sondern es ging wirklich ans Eingemachte. Und genau hier bewährt sich offensichtlich das, was die Jünger in Antiochien ausgezeichnet hat, denn sie legen das Geld zusammen. Es beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das haben die einfach so beschlossen. Da gab es keine Aufrufe dafür. Da sehe ich, das ist wieder die ausgestreckte Hand zurück. Und ich glaube, das darf man nicht trennen. Wie hatte es Fritz Schwarz gesagt? Gott liebt die Gemeinde, Gott liebt die Welt. Das ist ein Zeichen für die Welt, wenn wir untereinander teilen können. Jesus berichtet uns immer wieder, dass so der himmlische Vater auch ist. Ich denke an den verlorenen Sohn, der zurückkommt und der beschenkt wird. Ich denke, so können wir es auch tun.